Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Monats November 2020. Ich bin Heinz Etter, einer der Begründer der Vertrauenspädagogik. Und ich möchte dich heute mit einem Begriff konfrontieren, den du vielleicht selten brauchst, namentlich nicht im Zusammenhang mit Menschen. Es geht um den Begriff Reifung. Hast du schon mal versucht, aus unreifen Äpfeln Apfelmus zu machen? Ich schon. Ich kann dir das aber nicht empfehlen, denn es geht alles. Du kannst diese Äpfel genauso bearbeiten wie die reifen Äpfel. Das Problem ist einzig, dass das Apfelmus am Schluss nicht fein ist. Es ist sogar klebrig. Wenn ich dran denke, wie oft wir mit unreifen Menschen Dinge versuchen, die eben nur mit reifen Menschen unternommen werden sollten, dann ist das vergleichsweise viel trauriger. Genau das ist aber der Fall im Umgang mit unseren Kleinkindern. Wenige Menschen, auch nicht jene, die sich mit Psychologie beschäftigen und so weiter, haben auf dem Radar, dass Kleinkinder ein prinzipiell anderes Gehirn haben als du und ich, der du mir hier zuhörst. Etwa wir haben das Privileg, die meisten mindestens, dass wir innere Konflikte bearbeiten können. Wir können hin und her gerissen sein in dem, was wir tun oder lassen wollen. Wir können auch gleichzeitig in unserem Kopf mehrere Gefühle haben. Nicht wahr? Du kannst gleichzeitig neugierig sein und Angst haben, einen Schritt zu tun. Und dann gibt das so ein Hin und Her in deinem Kopf. Kleine Kinder sind da anders. Die haben in einem gewissen Sinne ein digitales Gehirn. In der ersten Auflage des Buches Erziehen im Vertrauen beschäftigte ich mich in erster Linie mit älteren Kindern und habe gewissermaßen die kleineren Kinder ausgeblendet. Später habe ich dann das nachgeholt und in der Zwischenzeit ist mir der Umgang mit den Kleinkindern so unendlich wichtig geworden, dass ich mehr und mehr mit Eltern Zeit verbringe, gerade dann, wenn ihre Kinder so klein sind. Das hat einen ungeheuerlichen Einfluss auf die Lebensqualität eines Menschen. Was Kleinkinder erleben, entfaltet seine Wirkung ein ganzes Leben lang. Okay, also ich möchte dir gerne das Kapitel Kleinkinder sind anders aus dem Buch Erziehen im Vertrauen vorlesen. 3.7 Kleinkinder sind anders. Das Join-Up-Konzept ist eine Art, miteinander umzugehen, die im Grunde sämtliche Beziehungen umfasst. Es ist hilfreich, wenn ein Mitarbeiter mit seinem Chef, ein Schüler mit dem Lehrer und die Bewohnerin mit dem Pflegepersonal im Join-Up ist. Die Grundregeln der Führung können für alle leicht angepasst werden. Nur für eine Personengruppe ist es nicht so einfach. Für die Kleinkinder. Für die Kinder also zwischen 0 bis 5 bis 7 Jahren. Gut, dass sie bereits im Join-Up zur Welt kommen. Wenn wir sie von innen her verstehen, dann werden sie im Normalfall im Join-Up bleiben. Was nicht heißen will, dass sie sich immer kooperativ verhalten. Da kann es vorkommen, dass Kinder erbittert um ein Spielzeug streiten, dass sie einander beißen und kratzen, sich Anordnungen widersetzen und dergleichen. Meist liegt das dann nicht an diesen Kindern, sondern an den widrigen Umständen, in die sie geraten sind. Sie haben nämlich einige ganz besondere Eigenschaften, die sie für bestimmte Situationen gänzlich ungeeignet machen. Sie haben ein Gehirn, das man zumindest im Jahre 2020 gut mit einem Smartphone vergleichen kann. Ein solches Gerät kann fast alles, was ein Laptop kann, und sogar noch einiges dazu, wie zum Beispiel telefonieren und navigieren. Aber obwohl viele Prozesse im Hintergrund gleichzeitig laufen, ist auf dem Display nur einer zu sehen, während der Bildschirm des Laptops verschiedene Prozesse gleichzeitig darstellen kann. Wenn ich also den Smartphone-Fahrplan studiere, kann ich den Bildschirm nicht mit meiner Nachrichten-App teilen, um meiner Frau die Ankunftszeit mitzuteilen. Ich muss den Fahrplan schließen, dann erst kann es weitergehen. So ungefähr funktioniert das Bewusstsein eines Kleinkindes. Es kann nur einen Gedankengang gleichzeitig bearbeiten. Sie kennen deshalb auch keine inneren Konflikte. Sie werden nie ein vierjähriges Kind hören, das sagt: Ach, ich bin hin und her gerissen. Ich möchte mit Mami einkaufen gehen, aber auch hier bleiben und Lego spielen. Sie wollen entweder das eine oder das andere. Kleine Kinder können ihre Gefühle nicht mischen, wie ältere Kinder und wir Erwachsenen. Wir können mehrere Gefühle gleichzeitig wahrnehmen. Das heißt, wenn wir jemanden sehen, der uns unsympathisch ist, wir ihn gleichwohl grüßen können, einfach, weil wir neben der Antipathie auch die Würde des Gegenübers im Auge haben können. Wenn uns jemand wütend macht, können wir gleichzeitig wahrnehmen, dass wir einander auch gern haben. Daraus ergibt sich ein anderes Verhalten als bei kleinen Kindern. Diese sind manchmal sehr direkt. Kleine Kinder erleben ihre Gefühle nacheinander, nicht gleichzeitig. Ihre Gefühle gleichen sich nicht gegenseitig aus, sondern sind rein und ungebildet. Ihr Zorn, ihre Trauer, ihre Fürsorglichkeit und ihr Verlangen. Kleinkinder können sich ohne weiteres um 8 Uhr liebkosen und um 5 nach 8 erbittert streiten, um sich um 10 nach 8 wieder zu vertragen. Wenn sie lieben, lieben sie ganz. Wenn sie zornig sind, sind sie auch das ganz. Kleinkinder leben im Augenblick. Wenn wir mit ihnen am Mittag Abmachungen treffen, haben diese am Abend keine Relevanz mehr. Du hast heute Mittag gesagt, dass du freiwillig früh zu Bett gehst, wenn du keinen Mittagsschlaf machen musst. Ein solcher Satz wird bei einem Dreijährigen Unverständnis und Verzweiflung auslösen. Aber kaum ein Aha, stimmt, das haben wir ja abgemacht. Kleinkinder sind egozentrisch. Nicht, weil das ein übler Charakterzug wäre, sondern einfach deshalb, weil ihr Gehirn zu einer Zeit nur einen Standpunkt, eine Perspektive verarbeiten kann. Kleinkinder sind deshalb nicht empathisch. Sie sind zwar mitunter sehr fürsorglich und würden für den schreienden Bruder alles tun und geben, aber sie würden dabei die eigenen Bedürfnisse aus den Augen verlieren. Beim Telefonieren mit einem Kleinkind kommt es regelmäßig zu lustigen Szenen wie dieser. Schaubibappi, das habe ich heute gezeichnet. Das Kind zeigt begeistert auf seine Zeichnung und verliert das Bewusstsein darüber, dass die Person am anderen Ende diese nicht sehen kann. Dabei weiß ein dreijähriges Kind das eigentlich sehr wohl. Aber es kann einfach nicht beide Sichten der Welt, seine und die der anderen, gleichzeitig im Kopf haben. Kleinkinder können aus dem gleichen Grund auch nicht tricksen bzw. andere täuschen. Es ist ein Akt der Reifung, wenn sie mit solchen Manövern mit 4 oder 5 Jahren anfangen. Erwachsene durchschauen das meist sehr schnell. Es ist für Kleinkinder sogar sehr schwierig bis unmöglich, ihre Spielkarten so in die Hand zu nehmen, dass andere sie nicht sehen können. Ironie und Täuschungsmanöver setzen ein Mindestmaß an Einfühlungsvermögen voraus. Umso tragischer ist es, wenn Eltern ein solches Verhalten sogar ihren Babys unterstellen, wenn sie nachts schreien. Zum Glück starten sie im Join-Up und lassen sich von einfühlsamen Eltern auch einigermaßen führen, solange diese nicht auf die Idee kommen, Kleinkinder kontrollieren zu wollen. Sie sind glücklicherweise auch klein und leicht genug, dass man sie im Bedarfsfall mit einem entschuldigenden »Oh, tut mir leid, aber jetzt muss ich dich ins Auto tragen, auch wenn dir das nicht passt« unter den Arm nehmen kann. Kleinkinder sind oft nur deshalb tragbar, weil sie tragbar sind. Wie aber soll man denn solche Kinder führen? Viele Eltern tun das, indem sie Kleinkinder einschüchtern bzw. alarmieren. Sie schlagen ihnen auf die Finger, wenn sie sich der Herdplatte nähern, oder rufen ganz laut »Nein!«, wenn das Kind wieder einmal den Stoppknopf auf der Fernsteuerung drücken will, obwohl die Tagesschau ja tatsächlich eine Störung darstellt. Das funktioniert meist nur so lange, als die Drohung aufrecht ist. Vielleicht bleibt die Erfahrung nach den Regeln der Konditionierung auch haften. Oft aber pflanzen wir ungewollt den Gegenwillen ins kindliche Herz. Was wir in drohendem Ton, als Gegner gewissermaßen, verbieten, wird in ihrem Kopf als erstrebenswert, aber gefährlich notiert. Sie haben das sicher schon selber beobachtet, wie ein drohendes »Fasse ja diese Schere nicht an« eine Kinderhand fast magisch zur Schere hinzieht und wie manchmal selbst eine Warnung hier nichts mehr nützt. Hilfreicher ist es, wenn wir, für das Kind spürbar, auf seiner Seite bleiben und mit seinen positiven Gefühlen arbeiten. Das könnte sich dann etwa so anhören. Uiuiui, diese Schere ist gefährlich. Schau einmal, wie die piekst. Die muss auf dem Tisch bleiben, sonst tut sie dir weh. Was haben wir gemacht? Wir haben die Fürsorglichkeit des Kindes angesprochen. Fürsorglichkeit ist Kindern angeboren. Sie ist wie eine Art Vorwegnahme der späteren Möglichkeit, sich in andere einzufühlen. Man kann die Fürsorglichkeit auch gegenüber kostbaren Dingen wecken, wenngleich es manchmal doch sinnvoller ist, sie aus der Reichweite von Kindern zu entfernen. Kleinkinder können schlecht mit Gleichaltrigen spielen, obwohl sie sich zu ihnen hingezogen fühlen. Sie sind dafür geschaffen, mit älteren oder jüngeren Geschwistern umzugehen. Erst etwa mit 7 Jahren entwickeln sie die Möglichkeit der Einfühlung, der Empathie, die für das Zusammenwirken mit anderen so wichtig ist. Es erstaunt deshalb nicht, dass vor der Einführung des Kindergartenobligatoriums in der Schweiz die Einschulung ungefähr in diesem Alter von 7 Jahren erfolgte. Wir haben in unserer Zeit das Gefühl für diese notwendigen Reifungsprozesse verloren und leben in der seltsamen Vorstellung, dass es hier um Lernprozesse geht. Und es stimmt, man kann Kleinkinder zum Zusammenwirken, zur Rücksichtnahme und zum Teilen erziehen, aber nur dadurch, dass sie sich viele, viele Male falsch vorkommen und an sich selber zweifeln müssen. Sie haben diese Art der Gemeinschaft nicht im Gefühl, noch nicht, um genau zu sein. Kinder entwickeln diese Fähigkeit spontan, sobald sie empathisch sind, auch ohne die Einwirkung von Erwachsenen. Kleinkinder sind darauf angelegt, in Hierarchien zu leben, sich also entweder bei einem älteren Kind anzulehnen oder aber ein jüngeres Kind anzuleiten. Je mehr wir uns als Eltern bewusst sind, dass Kinder immer Hierarchien bilden, gerade auch im Rollenspiel, desto weniger werden wir uns wundern, wenn gleichaltrige Kleinkinder schnell in Konflikte geraten und Mühe haben, ihr Spielzeug zu teilen. Ich schließe mit einem leicht abgeänderten, vielfach bekannten Sprichwort: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans dann sehr wohl. Soweit also der Text aus dem Buch. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass das eigentlich sehr früh ist, nicht wahr? Wo Menschen ein Erwachsenengehirn bekommen könnten. Ich sage bewusst könnten, denn es kann tatsächlich mit ungefähr 7 Jahren sein, dass ein Kind anfängt, gemischte Gefühle zu entwickeln, innere Konflikte zu bearbeiten und so weiter. Leider passiert heute sehr vielen Kindern, dass diese Reifung sich verzögert. Es gibt da ganz verschiedene Ursachen, dass das passiert. Insbesondere Kinder, die sehr viel Druck haben, die sich dauernd in Frage stellen müssen, eben weil sie Dinge lernen sollen, die eigentlich gar nicht für ihr Alter gedacht sind. Die zum Beispiel eben mit Gleichaltrigen irgendwie vernünftig umgehen lernen sollten. Das löst in ganz vielen Kindern sehr viel Druck aus, sehr viel Selbstzweifel. Und das ist das, was man eigentlich heute als Ursache sieht, dass viele junge Menschen eben nicht gereift sind. Dass sie also auch als Jugendliche manchmal weit ins Erwachsenenalter hinein mit dieser kleinkindlichen Art leben müssen. Wenn du herausfinden willst, wenn du mit einem Menschen zusammen bist, wie groß oder wie klein seine Reifung ist, dann höre mal zu, wie Menschen Geschichten erzählen. Reife Menschen nämlich haben einen Hang nach Ausgleich. Also wenn sie etwas Schwieriges erzählen, dann haben sie Lust, nachher etwas Tröstendes beizufügen. Ich mache ein Beispiel. Stell dir vor, jemand erzählt von seinen Ferien in der Toskana und er sagt dir, und du fragst ihn, ja, wie waren denn deine Ferien in der Toskana? Und er antwortet dir, ja, voll scheiße. Der Strand war dreckig. Das Zimmer im Hotel ging nach Norden, keine Rede von schöner Seesicht. Die Klimaanlage hat nicht funktioniert und der Hahn hat getropft. Okay? Wenn du diese Frage jemandem stellst, der gereift ist, dann würde der jetzt nämlich all diese negativen Dinge mit einem positiven Zusatz irgendwie abmildern wollen, weil er einen Hang hat zur Milderung, zum Ausgleich. Also dann würde das diese Geschichte vielleicht etwa so tönen. Ja, wie waren denn deine Ferien in der Toskana? Und ich sagte, ja, wirklich nicht so zum Besten. Gar nicht einfach. Der Strand war schlimm. Aber dafür hatten wir wenig Leute. Wir haben dann ein Stück dann gesäubert und dann hatten wir wenigstens einen Strand mehr oder weniger für uns. Das Hotelzimmer war nach Norden. Man kann sagen, zum Glück, denn die Klimaanlage ist auch ausgestiegen, so hatten wir es nicht allzu heiß. Okay, kennst du diese Art Erzählung, wo Menschen einfach gemäßigt sind, ausgeglichen in irgendeiner Weise. Das ist der Ausdruck von Reifung. Es gibt noch ganz andere Aspekte von Reifungen, zum Beispiel, dass Menschen nicht so schnell wütend werden, dass sie also einiges vertragen, sich selber trösten können, sich selber antreiben können, also dass sie quasi wie Einfluss haben auf sich selbst, währenddem unreife Menschen sich eher als Opfer der Situation sehen. Und wenn sie ein unreifer Mensch zum Beispiel morgen im Bett liegt und denkt, oh, was soll ich da aufstehen, nicht wahr? Der innere Antrieb ist zu klein und das Bewusstsein, was alles in späterer Zeit für Probleme auftauchen könnten, ist zu klein. Und deshalb bleibt er dann vielleicht liegen und staunt dann, wenn der Chef ihm sagt, ja, hallo, bist du schon zum zweiten Mal in dieser Woche zu spät. Du machst da etwas falsch. Also das ist ein Phänomen, das insbesondere Michael Winterhoff, ein deutscher Psychologe oder Soziologe vielmehr, thematisiert hat und er gesagt, es ganz viele deutsche Jugendliche sind, also etwa die Hälfte der deutschen Jugendlichen sind nicht in der Lage, eine Lehre abzuschließen. Nicht etwa deshalb, weil sie in der Schule schlecht wären, sondern weil sie einfach die persönliche Reife nicht entwickelt haben, um eben sich selber auch zu steuern, sich selber zu motivieren oder sich selber zu bremsen, je nachdem, was halt nötig ist. Okay, das soll für heute reichen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder zuhörst.